Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Wir gucken nach Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. 5 Jahre lang hat Felix Ackermann da gelebt, mit Frau und 3 Kindern. Und er hat ein Buch über seine Zeit da geschrieben. Mein litauischer Führerschein heißt das. Und den hat Felix da auch gemacht, was gar nicht so einfach war. Sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal, Felix, guten Morgen. Wie sagt man denn guten Morgen auf Litauisch?
Labą dieną. Aber Labą dieną su vištiena. Also das erste war guten Morgen und das andere guten Morgen mit Hühnchen.
Guten Morgen mit Hühnchen.
So begrüßen sich die Litauer aus Spaß manchmal.
Warum mit Hühnchen?
Labą dieną su vištiena. Ja, es reimt sich einfach wunderbar. Und dann, wenn man böse sein will, kann man sagen Labą dieną su kauliena. Das ist guten Morgen mit Schweinefleisch, weil die Litauer eigentlich eher Schweinefleisch als Hühnchenfleisch essen.
Und warum ist das denn böse? Ist doch eigentlich nett, wenn ich sage guten Morgen mit Schweinefleisch. Ist doch eigentlich höflich.
Ja, es klingt nicht so gut wie mit Hühnchenfleisch. Also ich glaube, die Litauer, die würden gerne mehr Hühnchenfleisch essen.
Ah ja, gut. Dann weiß man direkt, wie morgens der Ton ist, ob das gegenüber einem wohlgesinnt ist oder nicht.
Ja, es ist in jedem Fall ziemlich ironisch. Das funktioniert auch, wenn man dabei den Nachzubestehender sagt, vor allem, wenn man es als Ausländer tut.
Du sprichst aber schon die Sprache relativ gut auch, oder?
Ich habe wirklich 5 Jahre gesprochen und eigentlich, seit ich nicht mehr in Litauen lebe, funktioniert das ganz gut. Es hat sich herausgestellt, dass das Hauptproblem tatsächlich die Litauer sind, um die Sprache zu lernen.
Weil die so nuscheln?
Nee, die sprechen nicht so gerne mit Ausländern Litauisch. Die denken halt, dass das sowieso keinen Sinn macht, weil die Sprache wahrscheinlich in nächster Zeit untergehen wird aufgrund der hohen Auswanderungsraten. Und deshalb lohnt es sich gar nicht mehr, den wenigen Ausländern, die dann nach Litauen kommen, die Sprache beizubringen.
Wie hast du denn sonst mit den Litauern gesprochen? Also wenn die nicht so gerne Litauisch mit dir reden wollten, Russisch oder Polnisch oder Englisch oder wie? Was habt ihr gesprochen?
Ja, ich bin nach Litauen mit meiner Familie gegangen, um dort an einer belarussischen Universität zu unterrichten. Und dort wurde vor allem Russisch und Belarussisch gesprochen. Und die normale Reaktion vieler junger Litauer ist tatsächlich, wenn sie hören, dass irgendwas nicht in Ordnung ist bei ihrem Gegenüber, dann sprechen die doch schnell Englisch. Und ist auch kein Geheimnis, dass man in Vilnius ganz gut auf Russisch und Polnisch durchkommt.
Über die Universität reden wir gleich noch ein bisschen. Lass uns ein bisschen über deinen litauischen Führerschein sprechen. So heißt ja auch dein Buch, was jetzt rausgekommen ist, Mein litauischer Führerschein. Du hast mit einem litauischen Fahrer fahren gelernt und ihr habt euch auch auf Litauisch unterhalten, oder? Richtig? Der Unterricht war auf Litauisch?
Ich habe es versucht. Also es hat erstmal länger gedauert, bis ich so weit kam, weil man die theoretische Prüfung bestehen musste und sich zu der anmelden musste. Das war schon an sich eine längere Geschichte. Aber als ich dann endlich im Auto saß, dachte ich, ich verbinde den Fahrunterricht mit Litauisch lernen. Das war aber eine schlechte Idee, weil ich zu dem Zeitpunkt selbst rechts und links nicht so richtig gut auseinanderhalten konnte.
Du hast geschrieben, der Unterricht war nicht so entspannt. Erklär das mal ein bisschen.
Ja, mein Fahrlehrer, der war einfach ein ziemlich unzufriedener Zeitgenosse. Der hatte seinen Hauptjob bei der Polizei und war da mit, glaube ich, auch nicht so zufrieden. Und mit mir war er noch weniger zufrieden. Deshalb schrie er jeden Moment los. Und ich sag mal, ich habe dann beschlossen, dass ich das so als Lektion nehme, um mich in Demo zu üben und ein bisschen Litauisch zu lernen. Aber es war eigentlich ziemlich schwierig mit ihm, weil er wirklich immer sofort losschrie.
Eher gescheitert. Wie hast du es denn dann eigentlich gelernt, wenn nicht von deinem Fahrlehrer?
Ja, irgendwann musste ich dann den Fahrlehrer wechseln. Ich habe dann wieder ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, dass es mit dem nichts wird. Der hat auch behauptet, dass mit mir auch nichts wird und dass es sowieso sinnlos ist. Und das haben wir dann so ein Jahr lang gemacht. Dann hatte ich erstmal so eine Pause zum Nachdenken und habe neuen Mut gefasst und einen neuen Lehrer gesucht, der dann auch sofort sagte, naja, wenn du schon fahren könntest, dann würdest du ja nicht zu mir kommen. Und insofern brachte der mehr Verständnis für mich auf und hat mich dann zum finalen Abschlussprüfung vorbereitet.
Felix Ackermann, der Mann mit dem litauischen Führerschein, der hat dort an der Europäischen Humanistischen Universität gelehrt in Litauen. Das ist eine ganz besondere Uni, eine weißrussische Privatuni. Die wurde 2004 in Belarus, also in Weißrussland, aus politischen Gründen geschlossen und dann in Vilnius, in Vilna, der Hauptstadt von Litauen, wieder eröffnet. Felix, du hast an der Uni unterrichtet. Erzähl uns noch ein bisschen mehr über diese besondere Hochschule.
2005 wurde dann entschieden, die Universität im Exil neu zu gründen und letztlich ist sie dann eine litauische Privatuniversität geworden und existiert jetzt seit 2006 mit Unterstützung von Europäischer Kommission, von einzelnen EU-Mitgliedstaaten, von Stiftungen in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, und hat heute noch so knapp 1000 Studierende in 5 Studiengängen, unter anderem in internationalem Recht, in Geschichte und Tourismus. Ich habe selbst vor allem Kulturwissenschaften unterrichtet.
Warum wurde die gerade in Litauen wieder gegründet? Man hätte sich ja auch einfach ein anderes Land aussuchen können.
Ja, es standen tatsächlich noch andere Länder zur Debatte, aber zwischen Minsk, der Hauptstadt der Republik Belarus, und Vilna, der Hauptstadt der Republik Litauen, nur 170 Kilometer liegen. Das kann man also in 2 Stunden mit dem Zug absolvieren. Und ich glaube, es waren sich dann am Ende alle einig, dass es die beste Variante sei. Eben auch für die Eltern, die können dann ihre Sprösslinge besuchen und dabei einkaufen gehen. Und es hat auch noch einen anderen Aspekt, dass Belarus und Litauen einstmals zu einem Großfürstentum Litauen gehörten und auch für Belarussen die Hauptstadt Vilna eben ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist. Also sowas wie das Jerusalem für Juden ist es also eine ganz wichtige Stadt. Deshalb hat das eigentlich, glaube ich, allen gut gefallen, die Idee.
Und wer studiert jetzt da? Du hast gesagt, ungefähr 1000 Studierende. Sind das alles Weißrussen oder auch internationale Studierende? Oder vielleicht sogar litauische Studierende?
Also wir haben hauptsächlich Studierende aus Belarus. Die kriegen auch Unterstützung, müssen weniger Studiengebühren bezahlen. Wenn sie gut studieren, müssen sie gar nichts bezahlen. Der Höhepunkt des Jahres war immer die Ankunft der Erasmus-Studierenden. Das waren so im Schnitt, war es ein Dutzend. Und von denen war die große Mehrheit, waren es türkische Studierende, die also so schlecht Englisch konnten, dass sie nicht gemerkt haben, dass Litauen also nicht zu Schweden gehört und dass da eigentlich auch nicht Englisch gesprochen wird. Und die waren dann also sehr verwundert, wo sie landeten und machten eben den größten Anteil an nicht belarussischen Studierenden an der Uni aus.
Und du sagst, die Belarussen studieren da, kommen aber eben ja eigentlich aus einem anderen Land. Wie schwer ist es denn für die, später wieder zurückzugehen? Also gehen die überhaupt nach Belarus, nach Weißrussland zurück oder bleiben die in Litauen oder gehen irgendwo ganz anders hin?
Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber. Die Universität hat das selbst mal versucht nachzuvollziehen und hat dann rausgefunden, dass so knapp über die Hälfte zurückgehen. Ich denke, das ist richtig, weil ja nicht EU-Bürger auch in der EU tatsächlich Schwierigkeiten haben, einfach zu bleiben. Es ist tatsächlich so, dass vor kurzem die Abschlüsse aus Vilnius in Minsk nicht anerkannt waren. Das müsste sich jetzt theoretisch ändern, weil die Republik Belarus seit letztem Jahr dem Bologna-Raum beigetreten ist. Aber ob das in der Praxis wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln. Ich denke mal, dass es weiterhin so ist, dass man nicht in Ministerien, Stadtverwaltungen und anderen staatlichen Einrichtungen arbeiten kann mit einem Abschluss von unserer Universität, weil sie doch auch als oppositionell gilt.
Mhm. Aber es wird grundsätzlich toleriert, dass die Studenten aus Belarus, aus Weißrussland an der Uni studieren, obwohl die Regierung die ja selbst geschlossen hat, richtig?
Es ist so, dass man im Prinzip ohne Probleme aus- und wieder einreisen kann. Also da gibt es keinerlei gezielte Einschränkungen. Was vorkommt, ist eben, dass man länger warten muss an der Grenze, weil Stau ist, weil so viele Belarussen zum Einkaufen gefahren sind nach Vilna. Oder was auch vorgekommen ist, dass gezielt Studenten angesprochen wurden von staatlichen Einrichtungen in Belarus, um sie zu werben für den KGB oder um mal nachzuhören, was da los ist. Das kam auch vor, ist aber jetzt nicht die Norm für alle Studierenden.
Du hast dich ja sicher auch mal mit den Studierenden privat unterhalten. Was war denn so deren größte Motivation, an diese Uni zu gehen?
Also die Uni, das ist eine gute Hochschule, würde ich sagen. Das ist im russischsprachigen Raum auch eine der besten, wo man Gender Studies machen kann, wo man sich mit Medienwissenschaften, Kulturwissenschaften beschäftigen kann. Und es gibt so einige Studiengänge, die wirklich nur in Vilnius gibt, wenn man eben von Belarus aus nach was sucht. Also das ist schon auch ein wichtiger Grund. Ich denke, dass das Niveau gut ist. Aber ein anderer wichtiger Grund ist ganz klar, dass diese Vorstellung von Europa, ja, also die Menschen in Belarus sagen immer, Europa ist eben jenseits der Grenze und viele Eltern haben das als Traum, dass ihre Kinder eben in Europa studieren und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund für die Eltern zu sagen, nee, wir wollen eigentlich gerne, dass unser Kind nach Vilna geht, da ist es nicht weit weg, aber es hat eben größere Möglichkeiten.
Nicht weit weg. 130 Kilometer sind es nämlich nur von Minsk nach Vilnius. Das kann man in 2 Stunden mit dem Zug machen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war in Litauen und hat da unter anderem auch Bundeswehrsoldaten besucht. Und die sollen die Lage im Baltikum stabilisieren. Und das hat er dabei gesagt.
Wir hoffen auf diese Weise einen Beitrag nicht nur zum Sicherheitsgefühl der Menschen in Litauen zu leisten, sondern auch tatsächlich die objektive Sicherheitslage verbessern zu helfen.
Seit Russland nämlich die Krim-Halbinsel annektiert hat, da machen sich auch die Menschen im Baltikum große, große Sorgen. Felix Ackermann hat mehrere Jahre in Litauen gelebt. Felix, wie würdest du denn das Verhältnis der Leute dort zu Russland beschreiben?
Ja, also es ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass zwar einerseits diese Gefahrenwahrnehmung in Litauen selbst sehr stark ist, also vor allem seit der Annexion der Krim, man wirklich fest damit rechnet, dass es möglich ist, dass Russland in Erwägung zieht, eben auch baltische Länder zu besetzen oder eben militärisch dort tätig zu werden. Das ist also aus litauischer Sicht eine reale Option, vor allem auch, weil eben im Zuge des Zweiten Weltkriegs ist ja auch zur Besatzung gekommen ist von sowjetischer Seite damals. Also das ist auf der einen Seite sehr stark zu spüren im Alltag auch, in der Hauptstadt und im Land. Und gleichzeitig würde ich sagen, es gibt auch einen Alltag, der geprägt ist von so einer Koexistenz, auch von litauischsprachigen Bürgern und von russischsprachigen Bürgern, die in der Regel mehrsprachig sind. Also in Vilna sprechen alle die über 25 sind, also ganz sicher neben Litauisch auch Russisch und in der Regel dann auch Polnisch, und weil es da drumherum eben eine polnische Minderheit gibt. Und so ist es zwar einerseits ein Nationalstaat, in dem die Litauer das Sagen haben, aber gleichzeitig ist es, hat er eben eine Hauptstadt, in der es ganz normal ist, dass man mehrere Sprachen spricht und in der russischsprachige Bürger auch dazugehören. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es eben in Litauen ohne weiteres möglich ist, russischsprachige litauische Bürger ja zu integrieren, oder die sind einfach Teil der Gesellschaft.
Du hast jetzt gerade gesagt, Polnisch wird auch gesprochen, aber das Verhältnis zu Polen ist auch so ein bisschen schwierig, oder? Also die haben jetzt keine Angst vor Besatzung aus Polen, aber man mag Polen jetzt auch nicht so unbedingt in Litauen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Na, mir ist jetzt nach dem Umzug nach Warschau nochmal aufgefallen, wie wenig Verbindung es eigentlich zwischen Polen und Litauen gibt. Und ich bin ja Historiker und man kann das wirklich gut erklären durch die Geschichte. Also in der Zwischenkriegszeit hatte Polen eben Gebiete rund um Wilna, also der heutigen litauischen Hauptstadt, erobert, und die gehörten eben in der Zwischenkriegszeit zur Polnischen Republik, und damals herrschte zwischen Litauen und Polen durchgehend ein Kriegszustand. Das heißt, es gab noch nicht mal Post, es gab keine Grenzübergänge, es gab wirklich gar keine Verbindung, und diese Wahrnehmung von Polen als ehemaligem Okkupanten, also so heißt es auf Litauisch auch, als Besatzernation, die Hauptstadt geklaut haben, das wirkt noch sehr stark nach bis heute, und es ist deshalb aber praktisch schwierig, da auch rauszukommen aus diesem Gefüge, weil in und um Wilna viele litauische Bürger leben, die sich selbst für Polen halten und auch nicht, also zu Hause auch nicht Litauisch sprechen, sondern so ein Gemisch aus Polnisch, Belarussisch und Russisch. Und das wird von litauischer Seite als bedrohlich oder schwierig wahrgenommen, weil sie sich eben eigentlich ihre Hauptstadt als, ja, litauisch vorstellen.
Felix, welche Probleme gibt es denn aber konkret für die polnischen Litauer oder die litauischen Polen in Litauen?
Also ein Beispiel, was bis heute nicht gelöst ist, dass die litauischen Polen oder polnischen Litauer, die dürfen bis heute ihre Namen in den Pässen nicht auf Polnisch mit allen Sonderzeichen schreiben, sondern müssen die so also transkribieren, dass... Und das beste Beispiel ist, dass es eben im litauischen Alphabet kein W gibt, sondern nur ein V. Und dann müssen eben alle polnischen Namen statt W mit V auskommen. Und das ist eben, auch von polnischer Seite wird das wiederum als Einschränkung der Minderheitenrechte wahrgenommen. Und darum drehen sich jetzt gerade die Streitigkeiten eigentlich schon seit vielen Jahren. Und in Polen wird gerade diskutiert, wie der neue Pass aussehen wird. Und da wurden auch Motive vorgeschlagen, die in der Altstadt von Wilna sind, also ein Stadttor. Und das wird dann wiederum von litauischer Seite als Provokation gesehen. Also es gibt konkrete Probleme, die eigentlich lösbar wären, aber die Lösung steht jetzt nicht direkt bevor, weil es da eine längere Vorgeschichte gibt.
Felix Ackermann bei Deutschlandfunk Nova. Wie die Litauer ticken, könnt ihr auch nochmal nachlesen in seinem Buch Mein litauischer Führerschein. Ihr könnt ihn auch live sehen am 8. September beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Da liest er nämlich aus seinem Buch.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.